die Entstehung dieser Gruppe war ja nicht zufällig Anfang der 90er, sondern hatte ja einen konkreten politisch-gesellschaftlichen Hintergrund. Vielleicht kannst du erst mal dazu was sagen.
Ja, der Hintergrund ist, es gab mal das Thema Recht auf Asyl, weil es im Grundgesetz stand. Es gab nie 100% ein Recht auf Asyl, aber so ein paar Ansätze nach dem Faschismus. Weil man gedacht hat, also in so eine Scheißsituation, wie dass die Leute aus Deutschland fliehen müssen, wollte man nicht mehr gekommen. Deswegen hat man 1949 dann ins Grundgesetz das Recht auf Asyl eingebaut. Aber über 40 Jahre eigentlich daran gearbeitet, das wieder abzubauen. Und so eine große Zensur gab es 1993, das ist jetzt fast vor 20 Jahren, wo man mehr oder weniger faktisch dieses Recht eigentlich auch abgeschafft hat. Also das, was jetzt vorhanden ist, das ist ein ziemlich ein Torso nur noch von dem, was man Recht auf Asyl nennen könnte. Und in der damaligen Zeit gab es eine relativ breite Bewegung und man hat sich dann auch Gedanken gemacht, was passiert denn eigentlich, wenn dieses Recht aus dem Grundgesetz rausgestrichen worden ist und da muss man ja verstärkt mit Abschiebungen, mit dem Thema, dass Leute verschwinden oder sich verstecken müssen, umgehen. Und um diese Situation ein bisschen zu antizipieren, hat man sich in der Zeit Gedanken gemacht, gibt es die Möglichkeit, dass Leute in Deutschland bleiben, von den Behörden aber nicht erfasst werden, aber trotzdem hier irgendwie eine Möglichkeit haben, Schutz zu suchen. Auf dem privaten Weg.
Und auf privatem Weg, was heißt es dann konkreter? Welche Art von Unterstützung habt ihr dann versucht aufzubauen?
Also es gibt immer so ein nettes Stichwort, heute heißt das Netzwerk. Das hatten wir damals noch nicht gekannt, so als modischer Begriff, also Sozialarbeit oder weiß ich wo. Aber trotzdem die Notwendigkeit, dass verschiedene Initiativen, verschiedene einzelne Leute und verschiedene Gruppen zusammenarbeiten, wurde dadurch relativ klar, weil man kann das alleine nicht lösen. Gruppen aus dem Asylbereich, Gruppen, die gesagt haben, also das finden sie auch scheiße, was hier in Deutschland stattfindet. Da muss man was dagegen unternehmen. Gruppen, die zum Beispiel Wohnungen zur Verfügung hatten oder Wohngemeinschaften, die wurden da eingebaut und es musste eine Öffentlichkeit stattfinden, um dieses Thema als nötige Initiative gegen den Abschiebeterror in der Öffentlichkeit einzubringen und damit auch eine öffentliche Unterstützung zu erreichen. Also diese verschiedenen Gruppen, die haben sich damals Gedanken dazu gemacht und haben überlegt, was braucht man eigentlich alles? Man braucht Unterkünfte, man braucht Geld, man braucht eine soziale Begleitung, man braucht auch die betroffenen Personen, um die es geht, die geschützt werden sollen von der Abschiebung. Und alle haben sich damals mehr oder weniger an einen Tisch gesetzt und haben überlegt, ist das realistisch, das zu machen? Und dann haben wir einfach angefangen, haben das auch in die Öffentlichkeit gebracht und haben gesagt, wir sind dazu bereit, Flüchtlinge zu verstecken, vor der Abschiebung zu schützen. Klar, das ist strafbar. War damals strafbar, ist bis heute immer noch strafbar. Es war aber kein Punkt, um sich davon abschrecken zu lassen.
Und wie waren dann so eure Erfahrungen mit dem, was ihr dann umsetzen konntet? War das eine erfolgreiche Strategie?
Wichtig war immer die oberste Priorität, erstens die Sicherheit von den Betroffenen, die geschützt werden sollten, zu garantieren und ihre Interessen zu würdigen. Also ging darum, dass man sie unterstützt und nicht sozusagen ihnen das anbietet und sagen, wir machen das für dich, sondern die mussten natürlich damit einverstanden sein oder auch selbst das Interesse haben. Das heißt, für sie war wichtig, auf alle Fälle nicht abgeschoben zu werden und hier zu bleiben und dadurch auch bestimmte Nachteile in Kauf zu nehmen. Ich glaube, dass was wir in der damaligen Zeit gemacht haben, war überwiegend erfolgreich. Würde ich jetzt so nachträglich so ein bisschen interpretieren und auch so zusammenfassen. Es ist aus dem Bereich heraus, den wir so überblicken konnten, nie jemand abgeschoben worden. Ist auch niemand von der Polizei aufgegriffen worden. Und von daher kann man sagen, dieses System oder dieses Netzwerk hat ein bisschen erfolgreich gearbeitet.
Das versteckte Leben ist ja keine langfristige Perspektive dann gewesen, sondern war erstmal eine Lösung einer akuten Problematik. Aber hattet ihr dann auch so langfristige Ziele, eben einen Duldungsstatus oder Aufenthaltserlaubnis zu erreichen?
Und ja, das hat sich das dann auch geschafft? Im Detail hat sich das immer ganz anders dargestellt, als wie wir es ursprünglich gedacht haben. Also Kurzfristig haben wir auch erst gedacht und es ist aber immer länger geworden, als wie es dann tatsächlich sich so angekündigt hat. Es ging dann zum Teil auch über Monate oder Jahre, dass Leute versteckt waren. Das Ziel war immer natürlich wieder irgendeinen legalen Aufenthalt zu erreichen und je nachdem, hängt jetzt vom Einzelfall ab, da muss man ziemlich genau Bescheid wissen, wo dann so eine Lücke ist, wo man wieder auch in die Legalität zurückkommen kann. Überwiegend haben wir das geschafft, ja.
Wie funktioniert dann so die Zusammenarbeit mit den Behörden, also dann weitere Anträge zu stellen, wenn der Aufenthaltsort der Person unbekannt ist, funktioniert das dann?
Also entweder schaltet man einen Rechtsanwalt ein oder man selbst verhandelt mit der Behörde. Das sind zwei Möglichkeiten. Jedenfalls die betroffenen Personen sollen ja nicht bei den Behörden auftauchen, weil die sind sofort dann sitzen im Abschiebehaft oder sowas. Wenn wir wissen, dass es eine Möglichkeit gibt, dann geht man da so ran. Also man muss einigermaßen Bescheid wissen über diese Aufenthaltssituation und welche Möglichkeiten würde eine Legalisierung erneut erfolgreich bedeuten. Also wo gibt es da sozusagen eine rechtliche Schiene, auf der man dann wieder weiterarbeiten kann. Dann würde man mit den Behörden oder über die Gerichte Kontakt aufnehmen, beziehungsweise sagen, so und so sieht das aus, und das ist die Idee. Und dann kann das auch passieren.
Und die Behörden nehmen das dann auch an oder gab es dann auch Probleme, dass die sich dann verweigern, solche Anträge zu bearbeiten?
Also wenn die rechtliche Situation zu unseren Gunsten spricht, nur dann haben wir das auch gemacht. Dann müssen sie das eigentlich machen. Die machen das nicht freiwillig. Die machen nur das, was sozusagen ihnen rechtlich vorgeschrieben ist oder durch Gerichtsentscheidungen geklärt worden ist. Dann müssen sie eigentlich diesem folgen, weil man hat dann eventuell ein Gerichtsurteil oder sagt das und das ist die Rechtsprechung, zum Beispiel eine medizinische Begründung, dass jemand also nicht abgeschoben werden kann, weil es ihm hier schlecht geht und im Herkunftsland noch schlechter gehen würde, sodass es eine Verschlechterung der Situation wäre. Oder ein Kind ist geboren oder die Situation in dem Herkunftsland hat sich verschlechtert, sodass da halt eine neue Geschichte entsteht. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir haben dann auch geguckt, wenn es gar keine Möglichkeit mehr gibt, ob man dann sagt, ja gut, soll man in Deutschland bleiben und abwarten, das ist ziemlich langweilig und ziemlich beschissen und stressig, oder gibt es ein anderes Land in Europa, wo man dann hingehen kann. Auch das ist sozusagen eine Perspektive gewesen. Wichtig war immer sozusagen, gibt es noch eine Perspektive und gibt es noch sozusagen einen Schritt oder eine Bewegung in diese Perspektive?
Du hast ja schon gesagt, das Verstecken von Flüchtlingen ist natürlich eine strafbare Handlung. Gab es dann in der Hinsicht auch Probleme und habt ihr dann überhaupt so viele Unterstützerinnen gefunden, die da mitgeholfen haben, dieses Risiko dann auch einzugehen?
Ja, also das hängt von der allgemeinen, denke ich mal, politischen Auseinandersetzung ab. Also wenn es eine größere öffentliche Thematik ist, Antirassismus oder das Thema, was passiert eigentlich in den sogenannten Drittweltländern und wie scheiße ist es eigentlich da und zu was ist man verpflichtet hier? Weil die Gesetze, die hier gemacht werden, die werden mehr oder weniger allgemein von uns gemacht und oder wir könnten was unternehmen, um sie praktisch zu unterlaufen. Also von dieser öffentlichen Auseinandersetzung hing viel von der Unterstützung her auch ab. Das war nicht immer dauerhaft, das war manchmal Monate oder manchmal auch 2-3 Jahre. Und dann hat sich das erschöpft, wo die Leute dann eventuell keine Kapazitäten mehr hatten oder auch dann hier aus der Stadt weggegangen sind. Das war eigentlich nie das Problem. Finanzielle Unterstützung war eigentlich auch nie das Problem. Und was diese Kriminalisierung dieser Geschichte anbetrifft, das ist ein paar Mal versucht worden, aber hat sich eigentlich auch nie für die Behörden als Gewinnpunkt für sie oder sowas herausgestellt.
Kommen wir nochmal zu einem anderen Aspekt. Der Begriff des Kirchenasyl, den kennen ja viele. Mhm. Wie habt ihr euch dazu positioniert? Habt ihr da kooperiert oder euch eher abgegrenzt?
Ach, das ist immer ein ziemliches Problem mit dem Kirchenasyl. Es gibt ein offenes und ein verdecktes Kirchenasyl. Im Moment gibt es auch zum Beispiel in der Nähe von Waldshut eins. Aber die Kirchen sind mehr oder weniger ein Spiegelbild der Gesellschaft. Also da ist nicht viel zu holen. Es gab in den letzten 20 Jahren, ich glaube hier in der Gegend um Freiburg, vielleicht 4 oder 5 Kirchenasyle. Das ist verdammt wenig. Es hat sich in den letzten Jahren nochmal verschlechtert, weil die Kirchengemeinden einfach nicht vorhanden sind. Man bräuchte die Unterstützung dieser Kirchengemeinden und man ist auf Kriterien angewiesen, die Kirchen entwickelt haben, um jemanden halt als schutzbedürftig in eine Kirche aufzunehmen. Da ist nicht viel zu holen. Man hat es im Einzelfall versucht und sich Absagen eingeholt und das ist halt frustrierend. Also die Kirche ist jetzt nicht der Verein, der da irgendwie besonders fortschrittlich ist.
Also ihr habt dann unabhängig davon versucht?
Das war unsere Idee von vornherein, also uns von diesem Zirkus da unabhängig zu machen.
Und wieso und wann habt ihr dann eure konkrete Arbeit in dieser Gruppe eingestellt?
Ja, ich denke, es ruht im Moment. Das sollte aufgehen in eine größere Initiative, in die Initiative Rasthaus. Rasthaus hatte vor, von der Stadt Freiburg ein ganzes Haus zu erwerben, um dort Flüchtlinge, die von der Abschiebung bedroht sind, sozusagen aufzunehmen. Und es sollte mehr oder weniger so ein Schutzkorridor um das Rasthaus herum gebildet werden. Also es war eigentlich geplant, das zu erweitern. Das ist so ein bisschen stecken geblieben im Moment. Muss man mal schauen, wie sich das da weiterentwickelt. Bei uns ist so ein bisschen die Frage gewesen, ja, lässt sich das eigentlich weiterentwickeln oder müsste es einen neuen Schritt geben? Weil natürlich ist es so, auf dem gleichen Niveau zu bleiben und den Nerv zu haben, die ganzen Sachen immer wieder von vorne zu machen, ist auch ein bisschen frustrierend. Es müssten neue Leute dazukommen oder es halt müsste eine Vergrößerung der Initiative geben oder, das wäre dann natürlich die Hoffnung, diese ganzen gesellschaftlichen Zustände wären anders, sodass es nicht mehr nötig wäre, Flüchtlinge zu verstecken. Also es wäre eigentlich mit der Systemkritik verbunden, sodass Deutschland sich nicht mehr leisten kann, Flüchtlinge abzuschieben oder in Abschiebehaft zu setzen. Aber das ist, wie allgemein bekannt, bis heute noch nicht der Fall.
Das sind dann auch schon ganz passende Abschlussworte in der Hoffnung, dass diese pessimistische Perspektive vielleicht nicht weiter bestehen bleibt.